Ja, heute sprechen wir über quasi unseren Gastgeber im weiteren Sinne, nämlich die Stadt Zürich. Und wir fragen uns, wie die Stadt Zürich zu einer smarten City kommt. Aber zuerst noch etwas zum Rahmen. Für die, die das erste Mal hier sind, was ist der netzpolitische Abend? Also hier im Karl der Großen waren wir schon vor der Pandemie. Die Veranstaltung hieß dazu mal Karl Digital. Während der Pandemie mussten wir uns umorganisieren. Wir organisierten einen virtuellen Stammtisch in unserem virtuellen Pub. Nun, wo wir uns wieder richtig sehen können, haben wir diese beiden Veranstaltungen hier zusammengenommen. Wir versuchen das Beste aus beiden Veranstaltungen hier in einem neuen Format, das wir Netzpolitischer Abend nennen, zu vereinen. Sieht das so aus, dass wir in etwa eine Stunde nun über das Thema, hauptsächlich über das Thema, Hauptthema sprechen. In dieser Zeit gibt es eine Einführung und mit einer Präsentation, danach eine Diskussion, wo ich vorwiegend die Ehre habe, unserem Gast Fragen zu stellen, aber Leute hier im Publikum dürfen auch Fragen stellen, wenn sie wollen. Und danach wird die Diskussion offener und die Bar nehmen wir wieder in Betrieb. Warum ist dieser Schritt wichtig? Weil die erste Stunde wird, wie gesagt, gestreamt und auch aufgezeichnet. Das heißt, wer seine Stimme nicht im Internet verewigt haben will, soll seine Fragen auf den Teil mit offener Diskussion und Barbetrieb aufsparen. Ein herzliches Dankeschön geht neben euch, liebes Publikum, natürlich auch an den Karl der Große, das Debattierhaus, in dem wir hier sind. Ohne deren Mitarbeit wäre dieser Abend nicht möglich. Auch die WOZ, unser Medienpartner, sind wir dankbar für die Unterstützung. Und dann bedanken uns beim C3 VOG, über dessen Server der Streamingdienst läuft. Nun aber zum heutigen Abend oder genauer gesehen genommen zum heutigen Gast. Das ist Maximilian Stern. Er ist Politikwissenschaftler, Co-Autor des Buches Agenda für eine digitale Demokratie, Vizepräsident vom Staatslabor und vor allem heute wichtig, er ist Co-Programmleiter von DigiPlus und arbeitet beim Smart City Team der Stadt Zürich. Er vertritt also heute die Stadt Zürich hier. Ja, schön bist du hier. Ich übergebe dir gerne das Wort. Danke, Max.
Ja, vielen Dank, lieber Dani, und euch allen einen ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass wir die Gelegenheit haben, über die smarte Stadt zu sprechen. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Ich werde versuchen, mich relativ kurz zu halten, sodass wir dann vor allen Dingen Zeit haben, um miteinander zu diskutieren. Hier sollte eigentlich noch ein bisschen Bild kommen. Ja, Smart City, die intelligente Stadt. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich eine intelligente Stadt oder eine smarte Stadt, eine schlaue Stadt? Zuallererst ist es wahrscheinlich ein bisschen eine Frage der Perspektive, was man selbst für intelligent hält oder für smart hält. Für die einen bedeutet das vielleicht Mitwirkung, Partizipation, für die anderen bedeutet das eine Stadt, die besonders gut auf den Klimawandel reagieren kann. Für die Dritten bedeutet das vielleicht eine eher technologische Sicht, viel Vernetzung, Technologie, selbstfahrende Autos, fliegende Taxis. Also hier gibt es ganz viele Interpretationen dazu, was eine smarte Stadt ist. Und das Gleiche gilt auch dafür, für die Frage, wie man eine smarte Stadt wird. Also je nachdem, wo man natürlich hin möchte, gibt es unterschiedliche Wege dazu. Und auch die Art und Weise, wie man diese Wege beschreitet, ist natürlich Gegenstand einer Diskussion über dieses große Thema Smart City. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Interpretationen davon. Ich möchte euch heute hier gerne präsentieren, wie die Stadt Zürich sich als smarte Stadt vorstellt oder was sie sich darunter vorstellt, wie sie glaubt, dahin kommen zu können, was die Mittel und Wege der Stadt Zürich sind. Und um das näher euch näher zu bringen, möchte ich gerne dort anfangen, dass bei einem Nachdenken darüber, was eigentlich die Herausforderungen einer Stadt sind. Also mit einer smarten Stadt möchten wir Herausforderungen angehen und da müssen wir uns überlegen, ja, was sind denn die Herausforderungen einer Stadt wie Zürich? Was sind die Probleme? Wie sehen die aus? Wie gestalten sie sich? Und ich glaube, uns allen ist klar, dass wir uns in einer sehr dynamischen, in einer sehr turbulenten Zeit befinden. Das betrifft große Themen wie den Klimawandel, es betrifft große Themen wie der technologische Fortschritt, geopolitische Auseinandersetzungen. Alle diese Themen haben einen Einfluss auf die Stadt, bieten große Herausforderungen für die Stadt, die wir irgendwie gemeinsam lösen müssen. Jetzt die Gefahr ist ein bisschen da, dass man sehr schnell in einer Stadtverwaltung versucht, diese Probleme irgendwo in bestehende Silos, in bestehende Fachrichtungen, so in diese Einheiten, die einem bekannt sind als Stadt, als Stadtverwaltung, dass man die so versucht, da einzutüten. Und gleichzeitig muss man aber hier darauf achten, dass man eben das große Ganze im Blick behält, dass man diese Zusammenhänge versteht, dass man versteht, was die Probleme sein können. Und dafür war wahrscheinlich die Pandemie ein sehr, sehr spannender Moment, weil sie wie ein Vergrößerungsglas gewirkt hat, um eben diese Auswirkungen von so komplexen Problemen auf eine Stadt in sehr krasser, schneller Form zu beobachten. Es ist eindeutig, dass quasi, was die uns aufgezeigt hat, nämlich diese starke Fragilität, also dass eine Gesellschaft, eine Stadt, eine Organisation sehr schnell von außen beeinflussbar ist, dass da hier sehr viel passiert und gleichzeitig sehr viel Potenzial da ist, dass man plötzlich sehr schnell sehr viel bewegen kann. Und der Grund dafür, für diese Fragilität und auch für dieses Potenzial, ist beide Male die Komplexität der Herausforderung. Die vielen Zusammenhänge, die ganz unterschiedlichen Themen, die hineinspielen. Da kommen globale Güterströme kommen zusammen, technologische Vernetzung kommt zusammen und eben auch geopolitische Entscheidungen. Alle haben einen Einfluss auf das, was hier bei uns am Schluss in der Stadt Zürich passiert. Das ist sehr spannend zu verfolgen. Es gibt sehr interessante Entwicklungen während dieser Pandemie. Es gab auch viele riskante Dinge, also viele Gefahren, die auf uns als Gesellschaft herangekommen sind. Das Wichtigste aber ist, durch diese Komplexität, die hat uns auch aufgezeigt, dass so etwas extrem schwierig vorhersehbar ist. Und es ist extrem schwierig, so etwas zu, genauso wie es eintritt, das dafür zu planen. Also man kann bei sehr komplexen Probleme und sehr komplexen Herausforderungen eben nicht alle Einzelheiten voraussehen. Das betrifft nicht nur eine Herausforderung wie eben diese Pandemie, die wir jetzt eben gerade miterleben, sondern auch diverse andere Punkte, wie zum Beispiel die alternde Gesellschaft. Die verändernde Demografie ist eben so ein komplexes Thema. Es geht nicht nur um das Thema, wo ältere Menschen wohnen werden, wenn wir viel mehr ältere Menschen haben, sondern es geht auch darum, was sie arbeiten, wie sie Vorsorge betreiben, wie sie gesund bleiben, wie sie Mobilität verstehen, wie sie miteinander interagieren. Also quasi in der ganzen Breite eine Thematik, die eine eben solche Komplexität auf dieser Ebene mit sich bringt. Und natürlich für ein Thema wie den Klimawandel gilt natürlich genau dasselbe. Also viele der heutigen Themen bringen eine enorme Komplexität mit sich, für die eigentlich unsere Strukturen in einer Stadt nicht gemacht sind. Wir sind eigentlich gemacht dafür, sehr vorhersehbare Probleme, also eine Stadtverwaltung ist dafür gemacht, sehr vorhersehbare Probleme möglichst gut einzuplanen, dafür zu reagieren, das quasi auch bis ins Detail abzustimmen. Das können wir sehr gut. diese Themen, die Themen von heute und von morgen, für die sind wir weniger gut gerüstet. Und darum geht es auch für uns darum, als Stadt einen proaktiven Umgang mit den komplexen Systemen zu finden. Also wie können wir eine Stadt so aufstellen, dass sie eben mit Komplexität umgehen kann? Und das ist eigentlich für uns als Smart City Zürich das, was wir machen wollen. Wir wollen Angebote in der Stadtverwaltung schaffen, wir wollen Gefäße schaffen, um als Stadt besser auf diese komplexen Herausforderungen reagieren zu können. Und was unser Mittel dafür ist, oder unser Ansatz, wie wir das machen wollen, ist, dass wir Menschen, Organisationen und Infrastruktur vernetzen. Also, dass wir sagen, damit wir eben auf solche komplexe Herausforderungen reagieren können, müssen wir das Wissen, das Know-how, die Expertise, die wir in der Stadt haben, so verbinden, dass sie eben quasi flexibel auf Herausforderungen reagieren kann. Also diese Agilität in einer Stadt hinzukriegen, das ist das Ziel von Smart City Zürich, was wir verfolgen. Und das machen wir eigentlich in zwei verschiedenen so Themenfeldern oder in zwei unterschiedlichen Bereichen. Das eine sind sogenannte strategische Schwerpunkte, die wir verfolgen. Das sind thematische, relativ kurzfristige Inhalte, die wir betrachten. Die gelten für die ganze Stadt und sind aber auch für Smart City Zürich besonders relevant. Also jetzt in diesem Fall diese drei Themen, die für uns besonders relevant sind, davon sind die Mobilitätsfragen. Alles, was mit Mobilität zu tun hat, ist für Smart City sehr relevant. Alles, was mit digitaler Stadt, also Digitalisierung von Dienstleistungen oder Prozessen zu tun hat und was Partizipation oder smarte Partizipation bzw. deren Erprobung zum Gegenstand hat. Das sind für uns inhaltlich wichtige Themen, aber es sind auch temporäre Themen. Also das sind solche Themen, die wir testen, anschauen, versuchen zu verstehen, im Moment für uns wichtig. Und dann gibt es einen zweiten Themenblock, einen sehr viel langfristigeren, bei dem es für uns darum geht, die Innovation und den Kulturwandel in die Verwaltung zu bringen. Also dass wir sagen, eben auf diese Komplexität anzugehen, dafür braucht es wirklich eine Veränderung. Und für die haben wir vier konkrete Instrumente, das Smart City Lab, die Stadtbox, der Innovationskredit und die Fellowships. Und ich reiße die nur ganz kurz an und ich glaube, wir können dann in der Diskussion auch noch ein bisschen vertieft da reingehen. Aber vorerst möchte ich noch zwei Themen, die wir hier auf der linken Seite haben, kurz ansprechen. Das eine ist das Projekt Digitale Transparenz im öffentlichen Raum. Das ist ein Pilotprojekt, was wir letzten Sommer durchgeführt haben. Das Ziel war, Sensoren, die die Stadt im öffentlichen Raum pflegt, beispielsweise Velozeller oder auch Luftqualitätssensoren, die zu beschriften, sodass man auf den ersten Blick sieht, was die machen. Und über einen QR-Code die Daten, die diese Sensoren, die dieser Sensor zur Verfügung stellt, dass man diese Daten, die bereits Open Data sind, dass man die zugänglich macht vor Ort über diesen QR-Code. Also da geht es bei uns darum, das hat natürlich verschiedene Themen, da geht es eben darum, um die Partizipation und Mitwirkung, aber eben auch um Mobilitätsfragen zum Beispiel. Und natürlich um die digitale Stadt. Das sind verschiedene so quasi thematische Bereiche, die wir damit abgedeckt haben mit diesem Projekt. Zweites Beispiel, hier geht es um smarte Partizipation. Vergangenen Sommer haben wir das Projekt Stadtidee durchgeführt auf der Plattform, auf der Mitwirkungsplattform der Stadt, auf dieser Decidim-Instanz. Diese Open-Source-Software haben wir einen partizipativen Prozess durchgeführt, bei dem die Bevölkerung der Stadt eigene Projekte einreichen konnte und diese Projekte dann von uns quasi durchgeschaut wurden, ob die machbar sind, ob sie umsetzbar sind durch die Projekteinreichenden. Und dann sind sie in ein Voting gekommen, in ein Online-Voting mit allen Problematiken, die das mit sich bringt, aber auf dieser Plattform konnten wir dann quasi eine Priorisierung dieser Projekte durchführen und aufzeigen, was damit möglich ist und vielleicht auch, wo die Grenzen der Möglichkeiten sind. Also da haben wir viel Erfahrung gewonnen, einerseits mit einer technischen Plattform und andererseits mit diesem partizipativen Prozess. Das also diesen zwei inhaltlichen Beispielen. Dann habe ich vorhin das Smart City Lab angesprochen. Unser Lab ist in Altstetten, in der Werkstätte der SBB. Dort geht es vor allem darum, für die Verwaltung einen Ort zu bringen, wo man auch mal in einem anderen Setting arbeiten kann, also nicht nur in den Verwaltungsgebäuden, sondern eben mal auch interdisziplinär verschiedene Verwaltungseinheiten zusammen an einem Projekt, insbesondere so im Sprintformat, also wenige Tage, aber sehr fokussiert an Themen arbeiten kann und dort ja diesen Innovationsort zur Verfügung stellen können. Der zweite Punkt ist unser Intrapreneurship-Programm, die Stadtbox. Kennt man eigentlich, glaube ich, auch aus der Privatwirtschaft. Also da ist die Idee vor allen Dingen, dass Mitarbeitende mit guten Ideen befähigt werden, diese Ideen auch zu einem Projekt zu entwickeln. Also dass man ihnen Zeit, auch Geld und Beratung gibt, um die zu entwickeln. Und damit quasi so von einer Idee zu einem Projekt entwickeln können. Der dritte Punkt ist eigentlich unser Innovationskredit. Also intern können wir innovative Projekte unterstützen. Das war im vergangenen Jahr 1 Million, die wir innerhalb von der Verwaltung verteilen konnten für solche Innovationsprojekte. Das hilft uns sehr, sehr schnell, innovative Projekte in der Verwaltung anzutreiben und diese Projekte auch zu begleiten. Und zuletzt die Innovation Fellowships. Das ist eigentlich eine Idee, die ursprünglich aus den USA von Obama kam. Diese Presidential Innovation Fellowships, ja, gibt es jetzt auch in Zürich, dass die Idee ist, dass man Fachwissen Menschen hineinholen kann in einer Verwaltung für eine bestimmte Zeit, Wissen, das man sonst nicht hätte, und diesen Blick von außen und dieses Wissen von außen einbinden kann, um spezifische Themen anzugehen. Da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist das Thema selbstorganisiertes Lernen im Bereich der Rettungssanitäter-Ausbildung. Also da haben wir einen Fellow, der sich mit selbstorganisiertem Lernen auskennt, hineinholen können, der da unterstützt hat in diesem Bereich. Und der zweite Fellowship war oder ist ein Fellow, der uns unterstützt bei der Analyse von Mikromobilitätsdaten, die in sehr kurzer Zeit sehr viele angefallen sind und wir gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten ohne diesen Fellow, die eigentlich auch für die Stadt, also für die öffentliche Hand, verwertbar zu machen, zugänglich zu machen und danach quasi darauf reagieren zu können. Das ein kurzer Ritt durch das, was wir als Smart City Zürich machen. Ich hoffe, ich konnte einen kurzen Einblick geben und freue mich jetzt auf die Diskussion.
Danke, Max. Kommen wir ein bisschen näher zu euch. Wir sind ja so auf Augenhöhe. Wir haben schon von Partizipation gehört. Ich möchte nicht mit dem beginnen, aber wir kommen noch was darauf zurück. Vielleicht wollt ihr ja dann auch partizipieren an unserem Gespräch hier. Ich beginne aber gerade mit dem offensichtlich Digitalsten. Wir sind eine digitale Gesellschaft heute hier. Du hast es auch erwähnt, ihr habt viele Daten, Open Data, Open Government Data, das interessiert uns natürlich wahnsinnig. Finden wir auch super Open Data, zählt zu unseren Forderungen, würde ich so mal sagen. Ich weiß nicht, wie viel das du genau dazu sagen kannst, aber es sind alle Daten, die unter Smart City laufen, Open Data, oder wird das kuratiert, speziell ausgewählt, welche sich eignen, sind ja in deiner, weiß nicht, Ausprobierphase noch, oder ist wirklich alles mal offen zu haben?
Also vielleicht vorneweg, wir haben in der Stadtverwaltung eine eigene Abteilung, die sich um das Thema Open Data kümmert. Die ist bei der Statistik angesiedelt. Mit ihnen haben wir einen sehr engen Austausch, aber sie sind die Expertinnen und Experten zu diesem Thema. Für uns ist das sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Es ist auch im Fokus der Arbeit der Stadt. Wir haben immer wieder mit offenen Daten zu tun. Es gilt auch das Prinzip Open by Default in der Stadt Zürich seit vergangenem Jahr, glaube ich. Und insofern ist ja, für uns ist sicherlich das, was wir machen, wollen wir auch das Thema Open Data immer vorantreiben. Auch. Wir haben jetzt in diesem einen Projekt, das wir angeschaut haben, das Thema digitale Transparenz im öffentlichen Raum, da ging es explizit darum, eben diese Daten, die wir bereits aus Open Data haben, auch besser zugänglich zu machen. Also, dass wir eben sagen, kann man diese Open Data auch also über die Open Data Plattform hinaus zur Verfügung stellen, also quasi eben am Ort, wo sie entstehen. Das fanden wir dort das besonders Spannende daran. Und insofern, da waren wir sehr, sehr nahe dran an diesem Thema Open Data.
Habt ihr mitbekommen, dass sich das im Datenkonsum oder sonst irgendwie beeinflusst hat, dass man die Daten vor Ort quasi an den Sensoren nicht direkt auslesen, aber es gab ja dann wie quasi Werbung. Es ist nicht mehr so das Nerd-Thema Open Data, man kann sie irgendwo runterladen in einem JSON, CSV, weiß nicht was File, sondern es ist plötzlich überall in der Stadt. Mhm. Also diese Sensoren und diese Zeichen, hat sich das, habt ihr da gemerkt, hat sich das ausgewirkt irgendwie? Habt ihr da, weiß nicht, vielleicht auch ängstliche Fragen bekommen von Leuten oder hat das die Datennutzung erhöht oder irgendwie?
Also man muss es vielleicht so sagen, es war ja ein kleines quasi Sample von Sensoren, die wir ausgewählt haben. Also die Stadt hat ganz unterschiedliche Sensoren, eben von den Luftqualitätsmesssensoren, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, die hängen da irgendwo in der Stadt, da sieht man so ein Kästchen, von denen gibt es, glaube ich, mehrere hundert. Dann gibt es eben diese Velozähler zum Beispiel, da gibt es 50, wenn mich nicht alles täuscht. Fußgängerzähler gibt es weniger, das sind vielleicht 25. Und wir haben insgesamt von allen Sensoren inklusive, wir haben Luftqualität, Fußgänger, Velo und Überwachungskameras der Stadt Zürich. Von denen haben wir insgesamt 50 über alle hinweg, 50 ausgewählt und die so bestückt. Und wir konnten aufgrund der Zugriffszahlen sehen, wie viele Zugriffe das es gab auf diese Links. Und es waren nicht umwerfend viele. Also es waren dort relativ viele, wo wir ein Plakat aufgestellt haben, das mitten bei der Langstraßenunterführung stand. Da gab es ziemlich viele Zugriffe. Da war, glaube ich, das Interesse auch hoch. Da haben die Leute gesagt, was, hier gibt es einen Velozähler, das wusste ich gar nicht. Aber dort, wo es quasi nur das Kästchen beschriftet wurde, das ist, glaube ich, weiterhin ein Nischenthema, dass Leute dann wirklich hingehen und sagen, was ist das, was kann ich da machen, in diesem Umfang, wo wir es jetzt getestet haben.
Ja. Und habt ihr sonst, eines der Argumente, sage ich mal, für Open Data ist ja, dass man auch sagt, ja, sie bietet wiederum die Grundlage für Innovation oder andere Leute, die innovativ sein wollen, die können etwas Cooles mit den Daten machen. Mhm. Habt ihr, also klar, es muss ja, weil es Open Data ist, muss man das ja nicht unbedingt zurückmelden, aber wisst ihr von einem oder habt ihr Feedback bekommen von einem oder mehreren Anwendungen, die spezielle Daten von der Stadt Zürich verwenden?
Nein, das wissen wir nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt konkret ein konkretes Projekt oder so etwas daraus entstanden ist in der Öffentlichkeit. Was ich weiß, ist, dass es innerhalb der Verwaltung einen gewissen Impuls gegeben hat. Also durch dieses Projekt sind ganz unterschiedliche Fachbereiche zusammengekommen, die vielleicht vorher auch nicht die ganze Zeit mit Open Data zu tun hatten, die vielleicht gar noch nicht alle ihre Daten schon als Open Data zur Verfügung gestellt haben, die vielleicht auch noch Fragen dazu, auch technischer Natur noch haben, und die vielleicht auch gemerkt haben, das ist für uns eine spannende Möglichkeit, um der Bevölkerung mitzuteilen, was wir eigentlich machen, warum wir diese Daten sammeln und wie die aussehen. Das intern in der Verwaltung, glaube ich, da war eine Wirkung da. Die konnten wir sehen. Gegen außen ist es im Rahmen dieses Pilotprojektes jetzt, glaube ich, nicht dazu gekommen, dass, dass da viele Projekte entstanden sind. Aber man hätte sich quasi vorstellen können, als vielleicht spannend für, ich weiß auch nicht, für jemanden, der sich interessiert, wie viele Velofahrer an seinem Kiosk vorbeifahren oder so, so etwas.
Also was mir noch, als ich die Seite angeschaut habe, aufgefallen ist, es gab, glaube ich, eine Liste von Brunnen oder Hydranten oder sowas. Also ich nehme mal an, dass Kartenersteller, ich sage schon so schön, die kommerziellen und die anderen wahrscheinlich ganz glücklich waren über diese Daten.
Also da oder, muss ich vielleicht noch einfach richtig stehen. Also bei unserem Pilotprojekt jetzt mit dieser Beschriftung, da ist jetzt kein Projekt draus, ja. Aber aus der Open Data Plattform sind natürlich viele Projekte entstanden, also diverse Sachen.
Ja, also das glaube ich auch und wahrscheinlich eben auch viele, von denen man das gar nicht weiß, also woher dann da gibt's manche die Daten haben, ist ja nicht immer klar. Das vorher noch erwähnt, dass ihr auch, oder dass die Stadt natürlich auch Überwachungskameras hat, was natürlich ein bisschen zu einem Kernthema der DigiGest führt und auch ein bisschen zur Frage, veröffentlicht ihr wirklich alle Daten? Also es gibt ja Daten, die kennen wir auch von unseren Forderungen. Es gibt, wir wollen Open Data, aber es gibt ja auch Daten, die sehr sensibel sind. Wie handhabt ihr das? Weißt du das etwas? Habt ihr da, ich weiß nicht, einen speziellen Prozess? Lässt ihr solche Daten einfach weg? Werden diese pseudonymisiert? Oder?
Also gibt es ein ganzes Reglement dazu, wie Open Data grundsätzlich funktioniert in der Stadt. Also sicherlich eben keine personenbezogenen Daten und keine sicherheitsrelevanten Daten werden veröffentlicht. Und da gibt es quasi auch eine Handhabe dazu, wie das beurteilt wird. Jetzt bezüglich der Überwachungskameras, was wir veröffentlicht haben, ist quasi der Standort, wo es Überwachungskameras gibt, wie lange die Daten aufbewahrt werden, wer dafür zuständig ist und was die Rechtsgrundlage ist. Also das sind eigentlich, die Daten sind eigentlich schon länger verfügbar und wir haben sie jetzt im Rahmen dieses Projektes in ein strukturiertes Format gebracht, sodass man das quasi am Ende auch auf einer Karte abrufen kann. Aber das sind eigentlich sind das Informationen, die schon länger öffentlich sind.
Und auch keine persönlichen Daten.
Auch keine persönlichen Daten, auch nicht die Bilder oder so, die veröffentlicht werden, genau.
Man kann höchstens für sich persönlich entscheiden, welche Plätze man in Zukunft meidet.
Genau, genau.
Das zweite Thema,
Noch ein wichtiger Punkt, also bei diesen Überwachungskameras der Stadt geht es um Kameras, die auch Gebäude der Stadt überwachen, also zum Beispiel bei der Wasserversorgung, bei der Stadtpolizei, bei Verwaltungsgebäuden, ganz, ganz wenige, glaube ich, im Sinne, also bei normalen Verwaltungsgebäuden, da gibt es Schulgebäude, gibt es einige Überwachungskameras, aber es ist jetzt nicht so, dass, also nicht so, dass der öffentliche Raum überwacht würde. Das ist vielleicht noch wichtig. Also,
ja, wobei es summierst dich ja, es gibt ja nicht nur die der Stadt, sondern auch noch zum Beispiel die der...
Genau, das ist nochmal ein anderes Thema.
Bus- und Trambetreiber, VBZ.
Ja.
Und so weiter, also die haben ja dann auch wieder. Du hast die Stadtidee erwähnt, als ein erstes Beispiel oder ein Beispiel für Partizipation. Also nehmen wir mal das Beispiel, das ihr im Moment bearbeitet, oder?
Genau, ja. Genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe, konnte man ein Projekt eingeben, ich weiß nicht, irgendwie Zelten, eine Zelt
genau,
so war auf genau, der Folie.
Ja, nicht
also, es ging eigentlich darum, etwas zu tun und zu organisieren oder in welchem Rahmen waren die oder sind oder waren die Projekte?
Also vielleicht muss man sagen, der Kontext, dass wir dieses Projekt überhaupt umsetzen konnten, war, dass die ZKB eine außerordentliche Dividende, eine Jubiläumsdividende ausgeschüttet hat und die Stadt entschieden hat, dass ein Teil dieser Jubiläumsdividende in ein partizipatives Budget, in einem partizipativen Budget verwendet werden konnte. Gut eine halbe Million, also ein ordentliches Budget, ist dafür vorgesehen worden. Man hat aber gesagt, man möchte quasi thematisch zwei Fokusthemen auswählen. Das eine war Klima und Umwelt, das andere Kinder und Jugendliche. Also konnte mit einem mit einem Vorhaben in einem dieser zwei Bereiche, konnte man sich melden und sagen, ich habe eine Idee für ein Projekt, welches ich umsetzen möchte im Bereich Kinder und Jugendliche. Es darf nicht mehr als 10.000 Franken kosten und man muss es selber umsetzen können.
Ja.
Dann ist es quasi zugelassen worden für diesen Wettbewerb.
Das Projekt hat auch einen Anfang und ein Ende in diesem Fall. Okay.
Genau. Im Moment sind wir eigentlich gerade in der Umsetzungsphase. Also letzten Sommer konnte man die Ideen eingeben, dann gab es im Herbst das Voting, Herbst, Winter, und dann wurden die Gewinnerideen, erhielten dann das Geld ausbezahlt, damit sie diese Ideen umsetzen können. Und da sind Sie jetzt gerade dran.
Unterstützen Sie da, oder?
Bei der Umsetzung?
Ja.
Im Rahmen der Möglichkeiten. Also es sind eben sehr viele Projekte und wir können natürlich denen nicht irgendwie eine 1-zu-1-Betreuung gewährleisten, aber wir versuchen da, wo wir können.
Wenn ich das richtig verstehe, war der ganze Prozess online, also man hat das eingegeben, online, ich weiß nicht, versucht das Projekt dann zu bewerben, weil es kam dann die Phase über die Abstimmung oder Voting oder Auswahl, das ist schon gesagt, mit allen Vor- und Nachteilen. Also habt ihr da etwas darüber gelernt oder für euch schon mitgenommen, wie das ist, wenn sich die Stadtbürger oder an solchen Sachen beteiligen können. Also ich meine, wir Schweizer sind uns ja gewohnt, wir können uns beteiligen, wir gehen 4-mal im Jahr abstimmen. Mhm. Und für manche ist das schon zu viel, wenn man die Stimmquote anschaut. Aber es ist halt immer so, 4-mal im Jahr, man weiß diesen Tag, man kriegt das Kuvert heim und so. Jetzt, das war ongoing, über eine längere Zeit, es gab vielleicht nicht so klare Termine, auch nicht so viel Werbung, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Wie war so die Resonanz oder hat sich das irgendwie, habt ihr das Gefühl?
Also wir sind ja auch jetzt gerade dabei, das auszuwerten, dieser ganze Prozess. Und da, glaube ich, muss man auch schauen, was bei dieser Auswertung dann, wie man das beurteilt, was dort wirklich die Retrospektive dazu ist. Das kann ich nicht so gut vorwegnehmen jetzt. Ich glaube, es gibt ein paar spannende Fragen, eben quasi, wen erreicht man damit? Also wie erreicht man? Welche Bevölkerungsgruppen? Unser Ziel war es ja sicher da auch, in die Breite zu arbeiten, also zu sagen, geht eben nicht nur darum, die Bürgerinnen und Bürger oder die Stimmberechtigten zu erreichen, sondern eben auch Menschen ohne Schweizer Pass, auch Kinder und Jugendliche. Da war unser Ziel, auch offener oder breiter zu sein. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen aufs Voting, weil man kein Register hat, gegen das man prüfen kann, und auch nicht will, sondern dass wir das so gemacht haben, dass wir eigentlich gesagt haben, bis zu einem gewissen Punkt sind wir darauf auf die Ehrlichkeit der Menschen angewiesen. Wir haben dann gesagt, man braucht mindestens eine E-Mail-Adresse und eine Schweizer Handynummer. Das heißt natürlich, da gibt es viele Möglichkeiten, sich darüber hinwegzusetzen. Man kann mehrere Schweizer Handynummern haben, aber es ist doch recht aufwendig. Und wir hatten jetzt das Gefühl, dass sich jetzt für so ein Pilotprojekt sich das eigentlich recht gut angefühlt hat, das so zu machen.
Habt ihr so aus dem Bauch raus, war die Resonanz eher größer als erwartet oder etwa im Rahmen der Erwartungen?
Ja, also ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, es hat sich ungefähr im Rahmen der Erwartungen bewegt.
Also von der Anzahl Projekten und auch danach von den Leuten, die sich engagiert haben. Ja. Da haben sich auch insbesondere nachher am Voting, Leute beteiligt, die nicht auch selber ein Projekt eingegeben haben. Also gab es Leute, die...
Ja, genau.
Okay. Gab auch quasi die Konsumenten, sage ich jetzt mal, die ja da noch mitbestimmen wollten, was läuft.
Aber es hat sich sicher nicht jetzt in einem Bereich wie die Stimmbeteiligung bei einem Abstimmungssonntag oder so bewegt. Das war sicher viel, viel kleiner. Ja. Genau.
Und habt ihr schon euch Gedanken gemacht, ob so etwas, also es war jetzt eine einmalige Sache, weil es einmal Geld zu verteilen gab, sage ich jetzt mal provokativ. Aber man könnte sich ja vorstellen, dass man solche Ansätze weiterzieht. Gibt es Überlegungen dazu oder war das jetzt einfach eine Sache, die man mal gemacht hat und man versucht, etwas daraus zu lernen? Oder hat man das mit entsprechenden Hintergedanken schon aufgegleist?
Also es war eigentlich das zweite Mal, dass wir es testen konnten. Wir konnten ein Jahr zuvor in einem viel kleineren Rahmen ein Projekt unterstützen, ein Projekt von einer NGO unterstützen, welches in Wipkingen, in einem Quartier durchgeführt wurde. Und dort haben wir schon viel gelernt und das war quasi für uns auch eine wichtige Voraussetzung, das dann selber durchführen zu können in einem größeren Rahmen. Und jetzt geht es darum, das zu analysieren und zu schauen, was sind die wichtigsten Learnings daraus, welche Elemente sind spannend, was will man weiterführen, was nicht.
Ja. Mich hat das jetzt vielleicht ein bisschen großer Schritt, aber im weiteren Sinne ein bisschen an Liquid Democracy erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Für Leute, die es nicht kennen, versuche ich mal kurz eine der beiden Ideen dahinter zu erklären, also die mir durch den Kopf geht. Also dort geht es darum, wenn man irgendetwas Politisches macht, sei das einen neuen Gesetzestext zu schreiben oder eine neue Vernehmlassung oder eine Verordnung schreiben oder und so weiter. Dann macht man das nicht einfach irgendwo eine Person an einem Schreibtisch, sondern man verwendet quasi ein Google Docs, sage ich jetzt ein bisschen provokativ, oder ja, kennen wahrscheinlich alle. Und alle Personen, die wollen, oder vielleicht dann nur die Stimmbürger, however, können das mitverfolgen, können kommentieren. Und es geht dann, glaube ich, da noch weiter. Also wenn es zu bestimmten Paragraphen oder mehrere Ideen gibt oder mehrere verschiedene Versionen, kann man für diese Einzelnen dann jeweils abstimmen und dann sieht der Gesetzesparagraph 27 dann eher so oder so aus und man hat nicht am Ende das ganze Dokument, über das wir wie an bisherigen Abstimmungen, was überhaupt bis zur Volksabstimmung kommen, bestimmen können. Und ich habe mich gefragt, wenn ihr da schon so erste Erfahrungen gesammelt habt, ob es auch auf der Agenda ist oder eine Möglichkeit, du siehst, dass man sich auch dahin bewegt, dass es im politischen Bereich mehr Partizipation gibt oder Einflussnahme für Bürger.
Also ich glaube, für uns war jetzt in diesem Zusammenhang waren wirklich zwei Sachen wichtig. Einerseits war das ein Vorschuss aus dem Parlament, dass man eben dieses partizipative Budget testet. Und wir haben das jetzt im Rahmen von diesem Projekt gemacht, sofern das möglich ist. Und ich glaube, partizipative Budgets, die kennt man mittlerweile auch aus der ganzen Welt. Also seit den 80er Jahren wird das das gab es zum ersten Mal in Brasilien getestet und das ist mittlerweile aber ein recht bewährtes Konzept. Das wird mal größer, mal kleiner umgesetzt. Also in Paris ist ziemlich bekannt, dass recht groß umgesetzt wird. In Barcelona glaube ich auch. Und quasi, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt einmal herausfinden, dieses partizipative Budget, ist das für Zürich interessant? Und wenn ja, welche Elemente davon sind interessant? Und das ist wirklich jetzt das, was wir versucht haben zu testen und das schauen wir jetzt in dieser Evaluation, wo wir gerade dran sind, dann auch an und dann gibt es dann daraus irgendeine Empfehlung oder das, was man machen kann. Das ist das eine. Und der andere Teil ist, dass quasi im Rahmen dieses Strategieschwerpunkts smarte Partizipation erproben, eben auch eine Partizipationsplattform für die Stadt bereitstellen wollte. Und die wollte auch getestet werden. Und im Rahmen von diesem partizipativen Budget konnten wir eben auch diese Plattform testen. Wir haben das quasi im Vorfeld uns die verschiedenen Plattformen angeschaut und dann gesagt, ja, diese Plattform aus Barcelona, Open Source Plattform, die scheint uns eigentlich sehr passend zu sein für das, was wir machen wollen, nämlich sehr viele niederschwellige, einfache, zugängliche Prozesse von verschiedenen Abteilungen der Stadt potenziell durchführen zu können. Also wir haben jetzt quasi das partizipative Budget darauf getestet, aber es gibt natürlich mittlerweile diverse andere Abteilungen der Stadt, die dort ihre partizipativen Prozesse durchführen. Das sind meistens so das, was man unter dem Thema Bürgerbeteiligung erkennt, also wo es darum geht, Ideen für einen neuen Standort, für einen neuen öffentlichen Raum zu suchen und diese Ideen dann bewerten zu lassen, oder quasi den Austausch, den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen. Das gibt es schon sehr lange in der Stadt, da hat die Stadt eigentlich eine sehr lange Tradition und jetzt sagt man, will man quasi das auf eine Plattform bringen und das, das konnten wir quasi erfolgreich begleiten, auch mit diesem Projekt.
Aber jetzt quasi für den direkten politischen...
Das Thema weitere politische Themen ist glaube ich, jetzt außerhalb des Scopes, der mir jetzt hier in Sinn kommt dazu.
Ja, also es überrascht mich nicht. Also es geht ja dann auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen provokativ um Macht oder, und Einflussnahme. Möchten das Politik und große Parteien überhaupt, dass da das Volk über jeden Paragraph mitbestimmen kann? Dazu kommt natürlich, dass es grundsätzlich eine große Änderung ist im System. Ich glaube so nicht, dass das demnächst passieren wird aus diesen Gründen, aber die Frage war jetzt mehr mit den Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, also ob du da eine Perspektive siehst, dass man es auch in diese Richtung erweitern könnte oder dass dass das Gefühl hat schon nur halbwegs funktioniert für kleine Projekte, also für größeres.
Also ich glaube jetzt, können sehr große Projekte sein, können auch sehr wichtige Vorhaben sein, eben ganze Areale, die entwickelt werden, wo man quasi die Bevölkerung mit einbeziehen möchte und auch quasi frühzeitig mit einbeziehen möchte, auch gestalterisch mit einbeziehen möchte. Ich denke jetzt, dass dort in diesem Bereich noch sehr, sehr viel möglich ist, dass man sehr viel machen kann. Ich glaube auch, dass diese neue Plattform der Stadt auf technischer Seite sehr viele Möglichkeiten bietet, die es davor nicht gab, die auch für die Bevölkerung eine gewisse Zuverlässigkeit bietet, dass man weiß, es ist irgendwie dieser Ort, ich weiß, wie der aussieht, ich weiß, wie Prozesse durch, kenne mich dann mit der Zeit auch ein bisschen aus. Vielleicht gehe ich dann auch regelmäßig auf diese Seite und schaue da, wo ich mich einbringen kann. Insofern glaube ich, da ist viel Potenzial da für einen Kulturwandel in diesem Bereich, für einen Fortschritt bei der Beteiligung. Ich glaube jetzt das Thema Liquid Democracy würde den Rahmen sprengen von diesem Vorhaben.
Ja. Also ob das dann auch der Weisheit letzter Schluss ist, dann sowieso noch die andere Frage. Es ist mehr die Frage, ob deine Entwicklung in diese Richtung siehst. Aber noch ein bisschen sehr weit weg, so wenn ich dich jetzt verstehe. Ja, habe ich eigentlich auch erwartet, aber ich dachte, ich frage den Experten, wenn er schon hier ist. Ich
wollte dich nicht enttäuschen.
Ja, du hast mich enttäuscht, aber meine Erwartungen erfüllt. Also. von wegen Partizipation, wollt ihr euch partizipieren oder darf ich weiter alleine Max Fragen stellen? Weil sonst, ja, sorry. Du kannst sonst auch leise und ich versuche es dann groß zu sagen, wenn du nicht.
Ist okay. Es gibt ja in der Stadt ab und zu mal Experimente, wie zum Beispiel Brings auf die Straße, das hier letztes Jahr stattgefunden hat. Und auch dieses Jahr jetzt die mediterranen Nächte. Gibt es da irgendwie von euch etwas, das ihr sagt, wir hätten gerne da noch ein paar Messpunkte mehr in unserem Netzwerk drin, damit wir irgendwie den Impact auch messen können? Wenn jetzt irgendwie für Monate eine Straße gesperrt ist, denke ich mir doch, dass es einen gewissen Impact hat dann auf die Umwelt und die Schadstoffdaten. Mhm.
Also bei diesem Thema war ich jetzt nicht beteiligt oder waren, glaube ich, auch wir als Smart City nicht beteiligt. Insofern kann ich jetzt konkret zu diesen Vorhaben nichts sagen, aber ich glaube, genauso diese Idee, so das zu verknüpfen, oder dass man sagt, da hat man ein spannendes Projekt, das wäre doch jetzt interessant, mit anderen Daten oder mit anderem Wissen das wir sowieso schon haben in der Stadt, so zu verbinden, dass man quasi aus einem Experiment mehr lernt, das sicherlich genau in dem Sinne unserer Arbeit.
Also, ich hätte noch eine kleine Frage, und das wäre, wie fest arbeitet ihr zusammen mit Drittparteien, die Daten aufnehmen und erschaffen, zum Beispiel das Stromnetz oder Heizdaten oder einfach generell die mehr mit der Open Source Community zusammenzuschaffen, zum Beispiel viele Leute haben Netatmos-Geräte zu Hause und wirklich eine Karte erschaffen von der Stadt Zürich, die wir viel mehr Daten in euer Netzwerk oder in das Public Database integrieren können, die durchschnittlichen Menschen in der Stadt Zürich schon aufnehmen.
Also ich glaube, wenn es so um sehr fachlich eindeutige Themen geht, dann glaube ich, sind in der Stadt jeweils die zuständigen Dienstabteilungen die richtigen Ansprechpartner. Also jetzt im Falle von Elektrizität ist sicher die EWZ am spannendsten für solche Ideen. Ich glaube, wo wir als Smart City reinkommen, ist, wenn es darum geht, solche Themen zu verknüpfen oder zu vernetzen, wenn man sagt, wir haben hier das Thema Elektrizität und dann das Thema Alter und dann noch das Thema Gesundheit und dann überlegen wir, wie können wir hier ein spannendes Experiment durchführen. Ich erfinde jetzt irgendetwas, oder du auch, genau, aber quasi in diesem Sinne, das finden wir besonders spannend, weil wir glauben, dort können einerseits wir lernen, aber andererseits eben auch die Verwaltung davon profitieren, dass sie eben quasi über die Grenzen ihrer eigenen Abteilung hinaus arbeiten kann. Und das unterstützen wir total gerne.
Das ist sozusagen eure Fachkompetenz,
genau.
Verschiedene Datenbanken zusammenzunehmen und sagen, wie können wir dieses Projekt oder diese Charakteristiken, die wir
eigentlich wichtiger als die Datenbanken sind uns die Menschen dahinter, die diese Datenbanken betreuen. Also wir verknüpfen nicht die Datenbanken, sondern wir verknüpfen die Menschen, dass die dann quasi dafür sorgen, dass ihre Daten, die sie ja auch selber am besten kennen, dass die dann vernetzt werden.
Danke vielmals.
Noch um auf die PowerPoint davor zurückzugreifen, ihr habt sehr viel über komplexe Herausforderungen gesprochen. Ich habe mich gefragt, was für komplexe Herausforderungen will man sich konkret mit einer digitalen Stadt angehen oder versuchen zu lösen?
Also ich denke, die digitale Stadt oder die digitalen Technologien ermöglichen neue Methoden, sie ermöglichen uns neue Arbeitsweisen, die wir, glaube ich, anwenden können und verstehen müssen, um auf diese komplexen Probleme zu reagieren. Also ich glaube nicht, dass alles irgendwie jetzt digital werden muss, um auf alle komplexen Probleme reagieren zu können, aber ich glaube, man muss es verstehen und man muss diese neuen Methoden und Technologien anwenden können, sonst kann man die gegenwärtigen Probleme nicht lösen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Aber ich habe das Gefühl, auf dieser Ebene hat auch sich ein bisschen deine Frage abgespielt. Aber vielleicht musst du es noch einmal konkretisieren. Also, wie gesagt, ich denke jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema demografischer Wandel nehmen. So, es ist für uns sicherlich von Vorteil, wenn wir wissen, welche Informationen haben wir als Stadt eigentlich zu diesem demografischen Wandel. Was wissen wir dazu und können wir diese Daten verwenden, können wir diese Informationen verwenden? Wie können wir aber auch die Expertise damit verknüpfen? Also da denke ich jetzt quasi konkret auch an zum Beispiel Pflegepersonal. Also wie stellen wir sicher, dass am Ende das das Pflegepersonal mitredet, wenn man darüber nachdenkt, wie die Pflege der Zukunft funktionieren sollte. Also so diese Vernetzung von Daten, aber auch von Menschen zu einer Organisation, die dann eben adäquate Lösungen entwerfen kann. Und dann eben auch noch die Methoden, also dass man quasi nicht sagt, ja, wir wissen jetzt schon, dass in 5 Jahren sieht das so aus und jetzt machen wir den Plan und dann setzen wir es um, sondern eben, dass wir sagen, wir bringen die Leute mal die verschiedenen Anspruchsgruppen mal für einen Sprint 5 Tage bei uns im Lab zusammen, wo auch dann Menschen dazukommen, die vielleicht in einem Alterszentrum der Stadt leben und die dann auch quasi eine Idee sofort beurteilen können, sagen, ah, das funktioniert überhaupt nicht so, das müsst ihr ganz anders machen. Also so dieses schnelle Testen, dieses schnelle Prototypisieren, das quasi auch als Methodik obendrauf, so stellen wir uns das ein bisschen vor.
Also ich habe mir vorher überlegt, ja, einiges, was ihr jetzt macht, hat wahrscheinlich etwas Prototypisches. Das Letzte, was du gesagt hast, sagt mir aber auch, das gehört durchaus zur Methode. Meine Frage in dem Zusammenhang, also ich denke gerade zu Beginn nimmt man sich wahrscheinlich Bereiche und auch Abteilungen, die da dabei sind, dass man es relativ gut umsetzen kann. Habt ihr da aber auch schon Widerstand gespürt? Also ich denke, oder in der Stadtverwaltung hat man natürlich viele eingespielte Abläufe. Ich denke auch so einige Königreiche, die da bestehen, aber auch in der Partizipation mit der Bevölkerung. Da gibt es ja auch Strukturen, Quartiervereine etc. Und das kommt ja dann ein bisschen quer dazu, aber eben auch vernetzend. Habt ihr da schon Widerstand oder Unverständnis gespürt zum Teil?
Ich glaube, im Grunde genommen ist das Interesse sehr groß und die Offenheit auch. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo das dann quasi vielleicht irgendwie als nicht so prioritär angeschaut wird oder Momente, wo man sagt, ja, es gibt gerade Wichtiges oder vielleicht auch Unklarheit. Man kennt eine Methode nicht, man sagt es gerade, also Thema in Sprints zusammenarbeiten oder sich einfach mal eine Woche freiräumen für genau diesen Fokus, ist nicht ganz trivial in der Verwaltung, weil man quasi sehr von einem Takt getrieben ist. Und das braucht, glaube ich, braucht auch diese Pionierarbeit von einzelnen Menschen, die in der Stadtverwaltung arbeiten, die das ausbilden, auch vorleben und zeigen, es ist nicht mega schlimm, wenn man das mal ausprobiert. Und da haben wir, glaube ich, ein sehr breites Netzwerk an Unterstützerinnen und Unterstützer in der Verwaltung und die wirken dann auch als Leuchttürme. Und insofern sind es nicht wir, die dann vorbeikommen und sagen, ihr müsst es jetzt so und so machen, sondern es ist eigentlich eine lernende Organisation, so stellen wir uns das zumindest vor. Und meines Wissens hat es jetzt nie irgendwo so markanten Widerstand gegeben und gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall.
Und noch eine Anschlussfrage, also je vernetzter das es wird, oder du hast das Beispiel Alter und Mobilität und so schon angesprochen, da sind ja dann eigentlich mindestens teilweise auch größere Kisten. Seid ihr zuversichtlich, dass ihr das so mit diesem Approach dann auch wirklich angehen könnt oder bleibt das eher vielleicht bei kleineren Sachen?
Also die Vorstellung ist natürlich die, dass man über kleine Vorhaben, über einzelne Dinge, die man angeht, dann eben diesen Kulturwandel und auch vielleicht dieses methodische Wissen erschafft, damit auch dann die großen Themen nach und nach so bearbeitet werden. Ich glaube, es ist irgendwo klar, dass wir nicht von Anfang an uns an die ganz großen Themen heranwagen können, sondern dass man quasi eben vielleicht zuerst einmal mit kleinen, konkreten Projekten sensibilisieren müssten. Aber ich glaube, es gibt schon auch immer wieder sehr, sehr spannende so Momente in der Zusammenarbeit, wo man merkt, oh, hier bewegt sich jetzt gerade etwas wirklich Wichtiges oder hier werden große Fragen angegangen. Also ich glaube schon nicht, dass man quasi nur so kleine Projekte Lach Buch Lach oder so macht, sondern das sind schon, da passiert schon etwas.
Also ich habe noch eine kleine Anschlussfrage. Also für euch das größte Hindernis, um große Probleme zu lösen, ist das Datenvolumen und die Struktur der Daten, dass sie schön ordentlich ist und dass wir so viel wie möglich sammeln können und strukturieren, dass wir gewisse Probleme vorausdeuten und wie du am Anfang erklärt hast, diese Linearität oder diese Vorausdeutung wieder zurückzubringen in die Städte.
Nein, ich glaube, vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt. Ich glaube, das größte Problem ist nicht Datenvolumen, sondern die Herausforderung ist die, dass die Probleme sehr komplex sind und dass wir dafür Wissen und Fähigkeiten anders anordnen müssten, um sie zu lösen. Dass wir quasi nicht sagen können, demografischer Wandel, das macht die Abteilung Alterszentren in der Stadt. So würden wir nicht weit kommen, oder? Sondern dass wir sagen können, dafür müssten wir zusammenarbeiten. Wir müssen das Wissen der Datenexperten verknüpfen mit dem der Mobilitätsexpertinnen und das wiederum mit den Leuten, die sich in den Alterszentren in der Pflege betätigen, oder? Und wir quasi bieten den Rahmen und die Möglichkeit, dass man so etwas machen kann.
Also was ihr zu sagen macht, ihr sagt, hey, hier haben wir die Meinung eines Datenwissenschaftlers. Wir holen die Leute dazu, die sagen, hey, ist das nur eine Korrelation? Ist das nur per Zufall, dass diese Events sich unterstützen? Oder haben wir wirklich ein Beweismittel, dass professionelle Leute, die ihr die Kontakte dazu habt, hereinbringen könnt und sagen, hey, schaut, ihr habt wirklich eine Idee, die wir über die ganze Stadt heraus anwenden können. Und dass es nicht nur datenmäßig irgendwie, ja, könnte sein, aber dass auch die professionelle Meinung dahinter steht. Und das ist sozusagen einer eurer Fähigkeiten, ist diese Liaison zwischen Datenwissenschaftler und professionelle Welt sozusagen.
Es gibt sicher auch viele Projekte, bei denen gar keine Datenwissenschaftlerin oder ein Datenwissenschaftler beteiligt ist. Aber falls einer beteiligt ist, würden wir dafür sorgen, dass es auch noch andere hat. Genau. Ja.
Also die Quintessenz ist, und das fand ich eigentlich schon lustig, das haben wir schon beim ersten Thema im Open Governance Data angesprochen, die Quintessenz ist, dass man am Ende zusammenkommt und zusammenarbeitet. So wie wir heute zusammengekommen sind und zusammen gesprochen haben, können wir auch gleich weitermachen. Vielleicht die erst richtig interessanten Themen, wenn es off the record im wahrsten Sinn des Wortes geht. Dir an dieser Stelle einmal Dankeschön im Namen des Stream-Publikums, weil von diesen verabschieden wir uns gleich, dann können wir noch ein bisschen ungezwungener weiter quatschen und wieder die Bar in Betrieb nehmen. Kurz möchte ich euch aber noch mit auf dem Heimweg geben, dass der nächste netzpolitische Abend schon sehr bald ist, nämlich in, glaube ich, 3 Wochen, am 21. Juni. Und dann geht es ums liebe Geld. Nicht verpassen, weil danach wird eine Weile lang ruhig. Da ist Sommerpause bis dann wieder im September. Wenn ihr sonst noch nicht viel über die digitale Gesellschaft wisst, ihr heute zum ersten Mal hier seid oder zuschaut, dann wir haben noch viel mehr als netzpolitische Abende im Programm. Ein Newsletter, der QR-Code führt euch direkt zur Newsletter-Anmeldung. Es gibt einen Podcast, der jede dritte Woche veröffentlicht wird. Weitere Treffen aller Art haben wir. Wir sind auch auf Twitter und Instagram und selbstverständlich haben wir eine Homepage. Noch einmal den Zuschauerinnen und Zuschauer von zu Hause aus und dir, Max, vielen Dank fürs Kommen und dabei sein. Und wir hier können gleich noch unter uns weitersprechen.